Ein ganz neuer Blick von hier vorne. Diese Sitzordnung ist so ungewohnt. Gut. Zur Orientierung der Predigt von heute habe ich sie einfach mal mit so Marken versehen, damit ihr wisst, wo wir uns gerade befinden. Das zum Beispiel hier ist jetzt die Vorrede. Jetzt kommt die Einleitung. Wenn euch bei der Predigt, die heute gehalten wird, irgendetwas bekannt vorkommt, dann liegt das daran, dass ich vor 6 Wochen schon mal über dieses Thema gesprochen habe und versprochen habe, dieses Thema beim nächsten Mal zu erweitern und zu vertiefen. Wenn jemandem das nicht bekannt vorkommt, dann war er entweder vor 6 Wochen nicht hier gewesen oder er hat es vergessen. Okay, wenn wir damals in der Antike das Evangelium verkündigt hätten, was wir nicht verkündigt haben, wenn die Apostel damals in der Antike das Evangelium verkündigt haben, dann haben sie nicht irgendwie eine schöne Idee verkündigt oder irgendeine Lebenshilfe verbreitet, sondern bei dieser Predigt, bei dieser Verkündigung handelte es sich um eine Tatsachenverkündigung. Und dieser Gedanke ist wichtig und gar nicht genug zu betonen, denn der Gegensatz zu einer Tatsachenverkündigung wäre ja die Lüge. Und eine Lüge, wenn wir sie einmal näher beleuchten und näher betrachten, ist eigentlich keine gute Sache. Die Lüge ist allen Scheiterns Anfang. Die Lüge können wir in Verbindung bringen mit fehlendem Mut. Denken wir einmal an Petrus, der sich nicht zu Jesus bekennen wollte in der Nacht, als der Herr verhaftet wurde. Die Lüge führt dazu, dass wir uns vielleicht sogar selber belügen, dass wir uns unsere eigene Natur nicht eingestehen, dass wir eben von Gott abhängig sind, dass wir erlösungsbedürftig sind und dass es völlig rechtens ist, dass Gott allen alles ist. Die Lüge hängt mit dem Scheitern zusammen, denn die Lüge orientiert sich nicht an den Realitäten. Wer selber lügt oder belogen wird, orientiert sich nicht an den Realitäten und wird irgendwann die Quittung dafür erhalten. Er wird sozusagen, so kann man das vielleicht ausdrücken, gegen die Wand fahren. Und ein ganz wichtiger Aspekt, die Lüge ist eng mit dem Teufel verbunden. Jesus Christus brachte das in recht drastischen Worten zum Ausdruck. Und ich lese einmal Johannes Kapitel 8, Vers 44. Dort spricht er zu den Juden. Ihr seid aus eurem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn ihr die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Warum ist Jesus hier so garstig, muss man schon fast sagen? Nun, Jesus ist deswegen so deutlich, weil wir uns die Lüge und das Belogenwerden nicht leisten können. Es mag Kleinigkeiten geben, wo es tatsächlich ohne große Folgen ist, wenn man belogen wird unter Menschen. Es mag Dinge geben, die schon ein wenig mehr Auswirkungen auf unser Leben haben, wenn uns jemand über einen falschen Weg informiert und wir Umwege fahren müssen und Zeit und Geld vielleicht dadurch verlieren. Aber spätestens bei der Frage, ist dieser Pilz essbar oder nicht, verstehen wir alle, dass belogen werden drastische Folgen haben kann. Belogen zu werden kann also tödlich enden. Im Gegensatz dazu, die Wahrheit zu sprechen und an der Wahrheit zu hängen, bedeutet Leben. Und so kommen wir jetzt zum Mittelteil. Das Mittelteil der Predigt soll zeigen, dass Gott wahrhaftig ist. So wie es in Römer 3, Vers 4 gesagt wird, jeder Mensch mag als Lügner erfunden werden, Gott aber wird nicht als Lügner erfunden. Alles, was er gesprochen hat, ist wahr und wir haben Möglichkeiten, das zu überprüfen. Das ist die gute Nachricht. Es ist nicht nur eine Behauptung. Zunächst einmal zu dem, wie wichtig es ist, diese Wahrheit über Gott und sein Werk und sein Wirken zu verstehen. In Johannes 17, Vers 3 leitet Jesus sich ein mit bedeutsamen Worten. Da müssten eigentlich draußen die Kirchenglocken klingeln. Er spricht dort, dies bedeutet ewiges Leben. Und dann geht's weiter. Eine Aussage, die natürlich viele Religionen auf ihren Bannern tragen. Dies bedeutet ewiges Leben, das müsst ihr tun, das wird euch befreien. Hier spricht aber Jesus. Dies bedeutet ewiges Leben. Und in diesem Fall hat er ja keine Veranschaulichung danach gebracht oder gesagt, das sage ich euch später oder erkläre das nur einer kleinen Anzahl von Personen, sondern er sagt, was es bedeutet, ewiges Leben. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Christus, erkennen. Wir sollten also Gott und Christus erkennen. Damals war Christus umstritten und die Jünger hatten im Umrissen bestimmt verstanden, wie wichtig es ist, an Christus zu hängen und wer er ist. Damals war für sie dieser Gedanke klar. Christus zu erkennen ist wichtig. Aber für uns heute sind wir davor gefeit. Sind alle Glaubensfragen entschieden? Kann das auch uns passieren, dass wir vielleicht irgendwelcher Unwahrheit in religiöser Hinsicht auf dem Leim gehen, wie man so schön sagt? Liegen heute in religiöser Hinsicht alle Wahrheiten auf den Tisch? Wenn das so wäre, dann gäbe es ja nur eine einzige Religion. Und wir wissen, es gibt viele Religionen mit vielen verschiedenen Ideen und Ansätzen. Auch viele verschiedene christliche Religionen. Wir müssen diese Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort offenbart, erkennen. Zu dem Wort werden wir dann aber später noch einmal kommen. Darum ist es für uns persönlich ein wichtiges und es sollte ein zentrales Anliegen sein, die Wahrheit über Gott zu predigen und zuvor selber erkannt zu haben. Paulus sagt ja, was hat Finsternis mit Licht zu tun oder Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit? Wir als Christen sind, was die Botschaft angeht, einem höchsten Anspruch verpflichtet. Und die Apostel waren das auch und sie sagten das dann auch und brachten es sozusagen, also Paulus brachte das für die Apostel im Allgemeinen, auf den Punkt. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 15, da sagt er nämlich, nachdem er über Christus gesprochen hat, wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Und das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, kann man auch mit Lügenapostel übersetzen. Er sagt, wir wären einfach nur Lügner, wenn wir jetzt nicht genau das predigen, was Gott uns beauftragt hat zu predigen. Und dann kommt diese Botschaft von Christus auferweckt. Ja, die Botschaft ist wichtig. Und ich hatte vor längerer Zeit mal so die Aussage eines Führers der Mormonen zitiert. Er hat mal was Schlaues auf den Punkt gebracht. Er sprach über die Botschaft der Mormonen, über die kann man nun geteilter Ansicht sein. Aber das, was er im Anschluss sagte, das trifft auch auf jede andere Religion zu. Er sagte, das Wesen der Botschaft, die wir verkünden, ist derart, dass, wenn wahr, niemand es ablehnen und gerettet werden kann, wenn falsch, niemand gerettet wird, der es annimmt. Darum hat jede Seele auf der ganzen Welt gleiches Interesse, sich über seine Wahrheit oder Falschheit zu vergewissern. Wir wollen heute aber nicht ins Detail gehen und irgendwelche einzelne Glaubensaussagen sozusagen unter die Lupe legen und genau betrachten. Es sollte jetzt eigentlich nur gezeigt werden, dass die Wahrheit herausgestellt und betont werden soll. Und das haben wir hiermit erwähnt. Wir behalten im Sinn, Gott und Christus haben uns als Christen zur Wahrheit verpflichtet. Wie bizarr wäre es nun, wenn sie uns ihrerseits belügen würden. Wie bösartig und wie schlecht wäre dann dieser Gott und seine Botschaft. Und trotzdem glauben das ja einige Menschen, dass diese ganze Idee Christentum und Auferweckung der Toten und Christus und so weiter, Nächstenliebe, dass das vielleicht einfach nur eine geschickte Lüge ist, um die Menschen in die richtige Richtung zu bewegen. Sozusagen eine Lüge für einen guten Zweck. So wie ein Arzt, der einem Kranken mitteilt, dass er noch Monate oder Jahre zu leben hat, es selber aber sehr viel besser weiß, nur um ihm vielleicht ein paar ruhige Monate oder Jahre zu verschaffen, was aber so nicht der Fall sein wird. Und deswegen schreibt Paulus eben in 1. Korinther 15, Vers 19, das hatten wir letztes Mal gelesen, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten aller Menschen. Was wollte Paulus damit sagen? Das, was er hier gesagt hat. Selbstbetrug oder Betrug in guter Absicht auch mit positiven Nebenerscheinungen bleibt Betrug. Betrogene Christen, sagt Paulus, sozusagen übersetzt, sind tot oder frisch, frei und fröhlich und lebendig, aber betrogen nicht zu beneiden, sondern sie sind zu bedauern. So funktioniert es bei Gott eben nicht. Eine Lüge zu einem guten Zweck ist bei ihm nicht drin. Und doch hat so mancher uns gegenüber vielleicht schon mal erwähnt, so spöttisch bemerkt, der Glaube ist eine gute Sache, sollte man machen, wenn es hilft, ne? Wenn sich dabei positive Nebeneffekte einstellen, sollten wir einfach so weiterverfahren. Nachdem wir aber gesehen haben, dass Gott wahrhaftig ist und uns zur Wahrheit verpflichtet hat, sollten wir es ebenfalls sein. Und so wissen wir, dass diese Äußerung zwar nett gemeint ist, aber dass sie aus dem Glauben etwas ganz anderes macht, als er eigentlich sein sollte. Der Glaube sollte Wahrheit sein und sich an den Realitäten orientieren und nicht an irgendeinem Wunschdenken. Der Glaube ist, überspitzt gesagt, nicht ein evolutionärer Vorteil, der einer Gruppe oder dem Einzelnen das Überleben sichert, weil er einfach fröhlicher durchs Leben gehen kann. Sondern der Glaube, das Evangelium, ist eine Tatsachenverkündigung. Und so kommen wir zu dem Schlussteil. Im Schlussteil soll gezeigt werden, und das ist sozusagen sowas so extra, damit wir uns heute auch freuen können. Der Schlussteil soll zeigen, dass wir uns auf die Bibel als das verlässlich übermittelte Wort stützen können. Denn die Frage ist ja, kann die Bibel überhaupt halten, was sie verspricht? Sie verspricht uns so viel und dann kommen die Menschen oder vielleicht auch unsere eigenen Zweifel und dann fragt man sich, ist das alles so korrekt übermittelt worden? Die Dinge, die in Evangelien niedergeschrieben wurden, wurden ja nicht zu dem Zeitpunkt aufgeschrieben, wo sie sich zutrugen, sondern wir wissen, dass die Evangelien viele Jahre nach den Ereignissen aufgeschrieben wurden. Oder? Wie viele Jahre waren es denn jetzt eigentlich? Deswegen wollen wir einmal diesen Aspekt betrachten, wie viele Jahre zwischen den Ereignissen und dem Schreiben der Evangelien vergingen und was das für uns bedeutet. Markus zum Beispiel, das Markus-Evangelium, wurde in den 70er Jahren geschrieben, die anderen Evangelien möglicherweise in den 80er Jahren und das Evangelium des Johannes in den 90er Jahren. Stellen wir uns einmal die Frage, was wissen wir denn noch nach 30 oder nach 40 Jahren von einem Ereignis oder von mehreren Ereignissen, die sich vor so langer Zeit zugetragen haben? Ganz sicher, wir werden einiges vergessen haben und vielleicht auch falsch erinnert haben. Können wir aber unser eigenes Beispiel so einfach auf das erste Jahrhundert übertragen, auf die Apostel und auf die, die das niederschrieben, was sich damals zugetragen hat? Das können wir nämlich eben nicht. Denn in dem Beispiel von eben haben wir uns alleine vielleicht versucht, an etwas zu erinnern, was sich vor 30 oder 40 Jahren zugetragen hat. Aber bei den Evangelien gab es viele Augen- und Ohrenzeugen. Man konnte sich tatsächlich, wenn es dann nötig war, abstimmen und man war sozusagen als Evangelienschreiber zur Wahrheit verdammt. Denn hätte man etwas Falsches geschrieben, hätte man sich falsch erinnert, so hätte es Widerspruch gegeben und die Evangelien, die geschrieben worden, hätten sich auch miteinander nicht in Übereinstimmung bringen lassen, sich widersprochen. Tun sie es aber? Sie widersprechen sich nicht, höchstens vielleicht in Kleinigkeiten, die aber ohne großen Belang sind. Und noch bedeutsamer ist, dass selbst die Gegner des Christentums, und davon gab es ja viele, keinen Einspruch erhoben und mitteilten, halt stopp, da hat aber einer ein falsches Evangelium oder einen falschen Sachverhalt aufgezeichnet. Ganz im Gegenteil, selbst die Gegner des Christentums, die Juden, mussten anerkennen, dass es stimmte, was dort aufgeschrieben war. Und so zweifelten sie nicht an oder teilten mit, Jesus Christus hat keine Heilung bewirkt, hat keine Wunder irgendwie gewirkt, sondern sie behaupteten, er täte dies oder hat dies getan durch eine fremde dämonische Macht. Aber das Ereignis selber konnten sie nicht leugnen. Wenn wir jetzt auch nochmal auf diese 30 oder 40 Jahre blicken, die uns persönlich vielleicht lang vorkommen, betrachten wir einmal andere Biografien, die uns überliefert sind, die von Cäsar oder die von Alexander den Großen. Die Biografie Alexander des Großen, die uns heute zur Verfügung steht, ist sage und schreibe 400 Jahre nach seinem Tode verfasst worden. Von Plutarch und Arrian. Diese beiden hatten auch schriftliche Zeugnisse, die uns heute nicht mehr zur Verfügung stehen. Das, was wir haben, ist tatsächlich 400 Jahre nach dem Tode Alexanders des Großen aufgeschrieben worden. Und doch betrachten es Wissenschaftler heute für glaubwürdig. Gab es 400 Jahre nach dem Tode Alexander des Großen noch Augenzeugen? Ganz bestimmt nicht. Gab es noch Ohrenzeugen? Ganz bestimmt nicht. Wie sieht es nun mit einer Zeitspanne von 30, 40 oder vielleicht sogar 60 Jahren aus? Wir verstehen, das ist eine geringe Zeitspanne. Wir können sie fast schon vernachlässigen. Aber es kommt noch viel besser. Wir kommen nämlich noch viel weiter zurück in der Zeit, noch dichter heran an den Ereignissen. Die Apostelgeschichte. Wie liest die Apostelgeschichte sich? Eigentlich ganz interessant. Ich weiß noch, als ich sie ja, so als junger Mann gelesen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, als sie dann zu Ende war. Und wenn man dann zwischen den Zeilen liest und mal genau hinschaut, dann stellt man fest, sie endet tatsächlich unvollendet. Paulus ist im Gefängnis, er ist noch nicht tot. Das hilft uns, einzuschätzen, wann die Apostelgeschichte niedergeschrieben wurde. Man nimmt an, dass die Apostelgeschichte vor 62 unserer Zeit aufgeschrieben wurde. Des Weiteren wurde die Apostelgeschichte von Lukas geschrieben und, wie man annimmt, nachdem er das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Das Lukas-Evangelium muss also noch einmal davor geschrieben worden sein. Lukas wiederum verwendet in seinem Evangelium Teile von Markus, das wiederum eine Zeit davor geschrieben sein muss. Sodass man also das Markus-Evangelium, ich weiß nicht wohin genau, aber eben doch in eine frühe Zeit datieren muss. Der zeitliche Abstand zwischen Christus und der Niederschrift dieser Dinge, der verringert sich somit auf 25 oder 30 Jahre. Wie viele es nun tatsächlich sind, weiß ich nicht und ist auch schon fast egal. Aber es kommt noch viel besser. Und das ist jetzt wirklich gleich der Schluss. Der Schluss vom Schluss, damit ihr wisst, wo wir uns befinden. Die Bibel ist ja nicht chronologisch angeordnet. Das Neue Testament, wir blättern es auf und finden als erstes die Evangelien, die aber nicht als erstes geschrieben wurden. Zu Anfang oder die jüngsten Zeugnisse aus dem Neuen Testament sind die Briefe des Paulus. Man datiert sie in die 50er oder 60er Jahre. In den Briefen des Paulus finden wir nun in 1. Korinther 15 den Hinweis auf Vorläuferschriften. Das ist genau das, was wir vorhin auch gehört haben, in der Lesung 1. Korinther Kapitel 15, die ersten 8 Kapitel. Dort spricht Paulus: Ich habe euch aber übermittelt, was ich selber empfangen habe. Es muss also etwas gegeben haben, was auch er empfangen hat. Das betont er nicht nur in einem kurzen Satz, sondern des Öfteren im 1. Korinther Kapitel 15. Wir kennen seine Biografie. Wenn Paulus 32 unserer Zeit bekehrt wurde und dann 3 Jahre sozusagen auswärts war, denn er spricht ja davon, dass er nicht nach Jerusalem ging, dann aber nach Jerusalem kam und dort mit den Aposteln sprach und dort diese Zeugnisse dann erhielt, das, was auch ich empfangen habe, wovon er spricht, dann handelt es sich um das Jahr 35 unserer Zeit, in dem offensichtlich schon schriftlich fixierte Glaubensbekenntnisse existierten. Alles zusammengenommen muss man sagen, alles andere als Legendenbildung oder Mystik. Alles andere als der fromme Wunsch, dass doch alles unbedingt wahr sein möchte. Wir können also heute festhalten, wir persönlich sind zur Wahrheit verpflichtet. Gottes Wort ist, wie wir es gesehen haben, wahrhaftig. Und das Wort des Neuen Testamentes ist wirklich gut gegründet und aller Verkündigung und auch Predigt wert. Also irgendwelche Gedanken oder Äußerungen wie "Ich glaube das nun mal", in Klammern, weil ich es so schön finde, ich weiß aber nicht so recht warum, sind eigentlich unangebracht. Das, was dieser eine Mormonenführer vor 150 Jahren sagte, dass es eines jeden Pflicht oder Anspruch sein sollte oder Interesse, sich über Wahrheit und Falschheit zu gewissern, das ist allen Menschen möglich, weil das Wort so gut überliefert wurde. Und das ist der Fall, dank Gottes, muss man wirklich sagen, überragender Vorsorge und seines großen Interesses an uns.